Cyber Valley ist für alle, die noch nichts davon gehört haben, laut eigenen Angaben, also befindet sich in Tübingen und Stuttgart und ist laut eigenen Angaben Europas größtes Forschungskonsortium im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie. Gründungspartner sind unter anderem das Land Baden-Württemberg, die Max-Planck-Gesellschaft mit dem Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, die Universitäten Stuttgart und Tübingen, sowie Amazon, BMW AG, Daimler AG, Porsche AG, Robert Bosch GmbH und ZF Friedrichshafen AG. Und schon bei diesen Angaben wird deutlich, dass es sich lohnt, etwas genauer hinzuschauen auf dieses Cyber Valley. Nicht nur sind drei Automobilkonzerne beteiligt, deren unmoralische Unternehmenskultur sich in den letzten Jahren also schon sehr deutlich gezeigt hat. Es ist auch das Rüstungsunternehmen ZF Friedrichshafen dabei und auch Amazon, ein Unternehmen, das bekannt ist für unmenschliche Arbeitsbedingungen, für Steuerhinterziehungen, für Überwachung. Amazon stellt seit Jahren Cloud-Dienstleistungen für den US-Auslandsdienst CIA bereit. Genau, durch sein Unternehmensmodell wird auch die Klimaerwärmung vorangetrieben und vieles anderes. Und genau, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Cyber Valley sehr kritisch erstmal zu betrachten bei solchen Unternehmen, die da beteiligt sind. Und Christoph Marischka ist schon seit Jahren bei der Informationsstelle Militarisierung aktiv und hat dort in einem IMI-Standpunkt schon 2018 davor gewarnt, dass eben dieses Cyber Valley dazu führen könnte, dass es in Tübingen zu einem, Zitat, Transformation in einen Rüstungsstandort kommt und dass es sich eben ein militärisch-forschungsindustrieller Komplex herausbilden könnte. Und daher wollte ich zu Beginn des Interviews erstmal etwas mehr über den antimilitaristischen Blickwinkel auf den Forschungskomplex wissen.
Ich beschäftige mich ja schon lange mit Militärforschung oder militärer rüstungsnaher Forschung an deutschen Hochschulen und da auch ein bisschen der Geschichte von Militärforschung. Und daraus geht eigentlich ziemlich deutlich hervor, das ist eigentlich auch unumstritten, dass die elektronische Datenverarbeitung, die frühen Rechenmaschinen eben auch im Kontext vom Zweiten Weltkrieg und im Kontext von militärischer Forschung entstanden sind. Und in diesem Kontext ist auch die Kybernetik als Idee entstanden, dass sozusagen Überwachung und Steuerung das Gleiche ist. Also, dass sich Systeme selbst organisieren sollen, indem sie Zustände überwachen. Also, das ist zum Beispiel in der Flugabwehr entstanden. Und die Idee wurde dann sehr schnell, sagen wir mal, aus der Elektrotechnik in alle möglichen anderen Lebens- und Wissenschaftsbereiche übernommen. Das ist vielleicht das eigentliche Problem, nicht die Kybernetik an sich, aber die kybernetische Ideologie, dass sich sozusagen die Gesellschaft, das Wirtschaftssystem, auch das individuelle Denken und Handeln als Fluss von Informationen überwachen, regeln und steuern ließe. Das ist meiner Meinung nach eine Idee, in der sich das militärische Denken sozusagen auch festgesetzt hat oder zutiefst steckt. Das ist der eine Ansatz. Aus der historischen Auseinandersetzung mit militärischer Forschung weiß man dann eben auch, dass sozusagen große Entwicklungsschübe daraus hervorgingen, dass im Kontext von Kriegen, von Aufrüstungstendenzen, Staat, Militär, Wirtschaft und Wissenschaft enger aneinander gerückt sind. Und so gemeinsame, das hieß dann damals Heeresversuchsanstalten oder Luftfahrtforschungsanstalten im Zweiten Weltkrieg bei den Nazis, solche Campusse aufgebaut wurden, wo Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Militär unmittelbar beieinander waren. Dann ist es jetzt so, dass ja künstliche Intelligenz ein Riesenthema gerade bei der Umrüstung, beim Umbau der Streitkräfte weltweit ist, dass ein unglaubliches Interesse des Militärs an künstlicher Intelligenz besteht. Und vor diesem Hintergrund dann zu sehen, dass jetzt Tübingen die Region zu einem Deutschland- und europaweit führenden Cluster zur Erforschung von KI werden soll, hat natürlich die Vermutung nahegelegt, dass da früher oder später auch Rüstungsinteressen und Rüstungsprodukte berührt sein werden.
Cyberwelle hat sich ja auch geweigert, eine Zivilklausel einzuführen. Denkst du, wenn man das hätte durchsetzen können, hätte das verhindert werden können? Weil so wie du es darstellst, lässt sich es ja nicht wirklich auseinanderhalten.
Also die Zivilklausel hätte natürlich für eine grundsätzlich andere Idee gestanden, als im Cyber Valley sozusagen innewohnt. Die Idee vom Cyber Valley ist ja von der Grundlagenforschung über die Kommerzialisierung in Start-ups möglichst ohne Reibungsverluste und schnell zu Produkten, also zu einer Kommerzialisierung, zu einer Anwendung neuer Technologien zu kommen. Das heißt, und da kommt ja auch die Industrie ganz stark rein, das ist ja die Kernidee, dass die Industrie sozusagen die Forschung mittragen und mitbestimmen soll und dass neue Forschungsergebnisse dann über Start-ups kommerzialisiert werden. Das ist die Umgehung sozusagen jeder ethischen oder politischen Reflexion, wo man mit Technologieentwicklung eigentlich hin will, außer zum kommerzialisierbaren Produkt. Das ist die DNA des Cyber Valleys und deswegen unter diesen Umständen ist eben kaum zu verhindern, dass da auch militärische Anwendungen rauskommen, ganz zu schweigen davon, dass die Leute, die jetzt massenweise in diesen Technologien ausgebildet werden, die werden natürlich auch viel in der Rüstung und im Militär landen. Da hat das Militär also auch ganz klar seine Interessen artikuliert, dass jetzt genau diese Leute ausgebildet werden müssen. Die Zivilklausel würde für eine andere Idee stehen. Also vielleicht eher symbolisch, aber die würde sagen, wir wollen eine gewisse Art von Forschung zumindest mal nicht. Und wir wollen eine Reflexion und eine Bremse oder sozusagen Seitenbegrenzungen, wohin die Forschung nicht gehen soll. Das ist natürlich ein genau anderes Konzept. Und wenn den Macherinnen des Cyber Valleys eben vorgeschwebt hat, dass da jetzt so ein Start-up-Ökosystem entsteht, wo jeder aus der Wissenschaft sofort sozusagen die Koalition mit Kapital und Risikokapital suchen soll, um da Produkte zuerst experimentell einzuführen und dann typischerweise eigentlich an Großunternehmen die Idee zu verkaufen, dass die Leute, die so eine Vorstellung haben, sich natürlich gegen die Zivilklausel gewandt haben, ist auch inhärent selbstverständlich.
Tatsächlich gibt es jetzt schon wieder Neuigkeiten, auch eine neue Studie von Christoph Marischka auf der Informationsstelle Militarisierung erschienen und genau frei zugänglich wie alle Studien dort und kann man runterladen und lesen. Und dort hat Marischka recherchiert, dass die Cyber Valley Forschungsgruppe Mikrons das JAPA-Programm als Finanzierungsquelle angibt. Die JAPA, die ist wahrscheinlich den meisten Menschen unbekannt, ist die Forschungsagentur von 16 US-Geheimdiensten und arbeitet mit zahlreichen Teilstreitkräften zusammen, wie der Army, der US-Luftwaffe und der US-Marine. Leider waren diese Details, die offensichtlich zeigen, wie eng das Cyber Valley schon jetzt mit dem Militär verwoben ist, zum Zeitpunkt unseres Interviews noch nicht bekannt. Genau, und im Lokalmagazin geht es jetzt weiter mit der Besprechung von dem Buch eben und den Inhalten, die da besprochen wurden. Die Daten, die für KI gesammelt werden, also auch Big Data wird es ja genannt, sind manchmal sensibler, als Mensch vielleicht zuerst annimmt. Und Christoph Marischka schreibt in seinem Buch dazu, dass auch mitgedacht werden muss, dass Konzepte wie die zu überwunden gehoffte Kriminalbiologie neu belebt werden könnten. Und da wollte ich von ihm genauer wissen, wie er auf die Idee kommt.
Natürlich eine relativ steile These, da begebe ich mich auch in den Themengebieten, mit dem ich mich eigentlich also jetzt nicht wissenschaftlich auskenne, was DNA-Geschichten angeht. Wir müssen aber, also maschinelles Lernen, was hier entwickelt wird, ist ja im Grunde Statistik. Statistik in einem höheren Maßstab. Statistik mit Big Data, wo wir die Ergebnisse sozusagen nicht mehr nachvollziehen können. Und ich sehe da eben doch die Gefahr, dass reaktionäre alte Konzepte aus der Biologie, dann irgendwie wiederkommen, wenn, also früher gab es ja die Phrenologie, wo anhand der Schädelformen Charakter identifiziert wurden. Das war ja im Grunde auch so eine Art menschliche Mustererkennung. Mhm. Und wenn man jetzt einfach alles mit allem in großen Datenmaßstab korrelieren kann, dann kann man auch Hirnformen oder gewisse Formen von Hirnaktivitäten zum Beispiel mit der Kriminalgeschichte von Personen korrelieren oder ja, also es ist eigentlich, man kann auch DNA-Muster korrelieren mit ökonomischem Erfolg oder Kriminalität oder sexueller Orientierung oder Devianz und ja, wir haben auf jeden Fall gerade einen Ausbau der sogenannten Pränataldiagnostik, also dass Embryonen untersucht werden, ob sie gewisse Krankheiten oder auch gewisse Neigungen zu gewissen Krankheiten haben. Wenn man jetzt beides, also die Ausweitung von so einer Big Data Statistik und Pränataldiagnostik weiterdenkt, muss man sich schon die Frage stellen, wer wird in Zukunft, also wie diskutiert man das, wer in Zukunft eigentlich noch geboren werden soll oder darf und solche Themen.
Mhm. Ja.
Aber das sind Spekulationen. Ich spreche auch davon, dass es, also der Unfall des Wissens ist einerseits dieser allgemeine Unfall, dass wir die Kontrolle über unsere Daten, unser Wissen verlieren. Aber, und das ist auch angelehnt an Virilio, es handelt sich auch um eine Kaskade von Unfällen. Also kleine Unfälle, die auf den ersten Blick gar nicht in einem Zusammenhang miteinander stehen oder denen wir vielleicht noch gar nicht erkennen können. Vielleicht auch, dass sich unsere Kommunikation allgemein verkürzt und so einer digitalen Kommunikation, also auch im Zwischenmenschlichen, so einer digitalen Kommunikation angleicht. Es wird jetzt viel über Filterblasen und Verbindung zum Rechtspopulismus gesprochen. Man dachte immer, das Internet wäre per se so ein libertärer Raum, wo sich freiheitliche Gedanken durchsetzen. Und jetzt sieht man, im Moment scheint es gerade andersrum zu sein, dass da die AfD gut ihre Hetze betreiben kann und sich alle nur noch in so Filterblasen bewegen. Meiner Meinung nach bewegen sich auch die Macherinnen des Cyber Valleys in der Filterblase ihrer eigenen Pressemitteilungen von eigener Strahlkraft und Exzellenz und wie sie mit ihren Technologien die Welt retten und können und gleichzeitig reich werden und jede Kritik prallt da irgendwie ab. Andererseits sind Flugzeuge abgestürzt, weil sie irgendwelche Steuerungssysteme integriert haben, die die Pilotinnen auch nicht mehr durchschauen können. Das sind also, oder selbstfahrende Autos überfahren Menschen. Also es gibt da verschiedene Unfälle und die Idee ist, also einfach mal den Vorschlag zu machen, lasst uns doch überlegen, wie das vielleicht auch medientheoretisch oder auch aus unserer Alltagswelt und Alltagserfahrung raus zusammenhängt mit den Prozessen der Digitalisierung und im Fall des Cyber Valleys halt vor allem auch der Ökonomisierung von Forschung und Technologie, also ob es da einen allgemeinen Trend darin zu erkennen gibt. Darüber müssen wir auf jeden Fall nachdenken.
Daten werden manchmal auch als neue Währung bezeichnet, stehen für Macht und ja, Einflussnahme. Und Unternehmen, die im Kapitalismus erfolgreich sein wollen, sammeln daher auch wie verrückt. Und genau, wir erschaffen durch das Verfügen, zur Verfügung stellen unserer Daten dann eigentlich unsere eigene Überwachung. Und in seinem Buch führt dann Christoph Marischka den von der Harvard-Professorin Suboff geprägten Begriff des Überwachungskapitalismus ein, die auch ein sehr dickes Buch darüber geschrieben hat. Ein Begriff, der die genannten Phänomene irgendwie gut einzuordnen scheint, zumindest wenn man sich den Titel anschaut. Und genau, Christoph Marischka ist dann aber nicht so überzeugt von dem Konzept von Suboff und da wollte ich von ihm wissen, was ihn genau daran gestört hat.
Also der Begriff ist erstmal vielversprechend und sozusagen das Sammelsurium von Phänomenen, das Suboff da in ihrem sehr dicken Buch darstellt. Also wie die Überwachung zum allumfassenden Prinzip wird und unsere Daten privatisiert werden und all das mit den Beispielen ins Detail, das ist eigentlich total lesenswert und auch ein bisschen einschüchternd und überwältigend. Mein Problem ist halt die Analyse, die sie dann dran knüpft, die vor allem deutschsprachig und auf einer deutschsprachigen Artikelreihe in der FAZ basiert das Buch ja im Wesentlichen, im Grunde sehr starke Auffälligkeit an so eine rechte Pseudokapitalismuskritik erinnert. Mhm. Also sie spricht da tatsächlich von Parasiten, sie macht es an einzelnen Akteuren, vor allem bei Google fest, die da irgendwelche finsteren Pläne zur Totalüberwachung verfolgen würden. Und ihr entgeht da meiner Meinung nach das, was in der Analyse von Plattformkapitalismus viel besser gelingt, das einfach sozusagen einzuordnen in die bisherige Geschichte des Kapitalismus und da nicht persönliche Interessen und eine Dysfunktion im Grunde des Kapitalismus zu sehen, sondern wie der Plattformkapitalismus argumentiert, er sagt halt, naja, wir haben ja diese Nullzinspolitik, wir haben immer mehr Risikokapital, ne? Also man muss mit Hochrisiko investieren. Das ist jetzt die treibende Kraft des Profits und der wird im Moment dadurch gemacht, dass diese Plattformunternehmen entstehen, die sich halt als Datenschnittstelle etablieren und auch dadurch unumgänglich werden zwischen Anbieter, zwischen Produzenten und Konsumenten, zwischen einzelnen Schritten des Produktionsprozesses, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also mit Industrie 4.0, aber auch mit unserem Alltagshandeln, das ja immer mehr digitalisiert stattfindet, entstehen da eben überall diese Unternehmen an Schnittstellen. Also man kann ja kaum noch dem kleinen Unternehmen von nebenan seine Daten geben. Also die verwalten die Daten ja nicht mehr selber, sondern gehen dann auch immer an die großen Anbieter wie Amazon oder die Bundespolizei kann ihre Kameraaufnahmen nicht selber verwalten, sondern muss das von Amazon verwalten lassen und die verwalten auch die CIA und Militärcloud und die sind eben so ein Plattformunternehmen. Bosch will auch so ein Plattformunternehmen werden, das ja stark am Cyber Valley beteiligt ist. Atos platziert sich da als Plattformunternehmen, also an dieser Schnittstelle. Und da stecken einfach schlicht eigentlich die banalen alten Kapitalinteressen dahinter in Verbindung mit gewissen Politiken der letzten Jahrzehnten. Das ist jetzt einfach eine Strategie angesichts einer Krise der Produktivität weiter Rendite zu machen. Okay. Aber die Folgen, die Zuboff in ihrem Plattformkapitalismus beschreibt, die gehen damit natürlich einher. Das ist schon richtig. Ich finde nur, man muss sich hüten vor dieser verkürzten Kritik des Kapitalismus. Und wenn dann sozusagen einzelne Schuldige ausgemacht werden und dann noch mit Begriffen wie Parasiten belegt werden, dann geht das einfach in die falsche Richtung. Auch wenn also auf einer Phänomenologie, also was die Beschreibung des Phänomens einer immer stärker zunehmenden Überwachung im Zuge von Big Data und Digitalisierungsstrategien, die ist zutreffend, aber die Triebfedern sind halt falsch benannt.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal diesen langen Titel vorgetragen, dieses Buchs innerhalb der Sendung. Und mich hat der Titel am Anfang etwas irritiert und deswegen habe ich dazu auch eine Frage gestellt.
Ich habe noch mal eine andere Frage und zwar zu dem Titel von deinem Buch. Heißt ja Cyber Valley, Unfall des Wissens. Das hat mich ein bisschen irritiert tatsächlich, als ich das Buch zum ersten Mal gesehen habe. Warum passt er zum Cyber Valley?
Also Unfall des Wissens ist in erster Linie sozusagen eine Reminiszenz oder auch eine Verbeugung vor dem Philosophen Virilio, der 2018 verstorben ist leider, der sich eigentlich zeitlebens mit Technologien, auch mit den Bedingungen ihrer Herstellung, auch mit der kriegerischen Fundierung von Technologien, mit ihrer Anwendung oder ihrem Verschmelzen mit Urbanität und Stadt auseinandergesetzt hat. Das Ganze eigentlich als Prozess einer kontinuierlichen Beschleunigung und damit auch Vermachtung von Technologie beschrieben hat. Das ist jetzt vielleicht relativ abstrakt, aber vieles von dem, was er beschrieben hat, lässt sich hier im Cyber Valley und mit der Idee der Digitalisierung verstehen. Und von ihm ist eben dieser Begriff Unfall des Wissens, worauf ich das jetzt sozusagen im Kern bezogen habe, ist die Idee der Digitalisierung, dass da das Potenzial eines generellen Unfalls drin liegt, weil die Digitalisierung ja zumindest so, wie sie jetzt vorangetrieben wird, immer eine Enteignung ist. Also man gibt seine Daten und man verlagert öffentliche Infrastrukturen an große Konzerne, die diese Daten dann verwalten und die Infrastrukturen besitzen und verwalten. Und die Erkenntnisse, die mit den Daten gewonnen werden oder auf die Daten selber, können wir gar nicht mehr zugreifen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch medientheoretische Ansätze verfolgt, die sagen, naja, also die vorherrschende Form der Wissensarchivierung und Wissensvermittlung hängt mit unserer Kultur zusammen, dann muss man sich eben auch fragen, was bedeutet es, wenn unser Wissen jetzt sozusagen kodifiziert in Form von Big Data, das sich ja dadurch definiert, dass das der Mensch selber nicht verstehen kann, auf privatisierten Datenbanken verschlüsselt rumliegt und die Erkenntnisse aus diesem Wissen dann sozusagen automatisch proprietär und nicht mehr nachprüfbar sind. Das ist sozusagen die These, dass da drin ein Unfall des Wissens besteht oder droht. Bisschen weiter gesagt, ist das natürlich auch eine Anspielung an eine Technikfolgenabschätzung, die es meiner Meinung nach eigentlich kaum noch gibt, die kaum eine Rolle spielt, die eine viel größere Rolle bei Entwicklung von KI spielen müsste, dass man nämlich mit jeder, das sagt auch Virilio, mit jeder Technologie entsteht auch ein neuer Typ von Unfällen. Und dass man die Unfälle, die mit neuen Technologien entstehen könnte, sozusagen von Anfang an auch mitdenkt und sich dann auch abwägt, welche Technologien brauchen wir eigentlich und unter welchen Umständen stellen wir neue Technologien her und unter welchen Umständen eben auch nicht.
Ich mich gefragt habe, es gab sehr viel Protest und trotzdem wurde das vom Gemeinderat verabschiedet, dass es Cyber Valley und auch also Amazon nach Tübingen kommen sollen. Siehst du Möglichkeiten, wie man anders irgendwie noch vorgehen kann gegen solche Entwicklungen oder ja, welche Ideen hast du?
Also erstmal sieht es natürlich nach einer großen Niederlage ein, dass jetzt trotzdem kommunaler Grund für 500.000 da verkauft wurde für das Amazon-Entwicklungszentrum. Da hat sich ja der Protest so ein bisschen drauf fokussiert. Ich sehe aber da durchaus auch gewisse Erfolge. Das erste ist, dass es eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung um Technologien gab und zwar nicht anhand der immer vorgekauten Achsen nur, ach, das ist Fortschritt und alles, was gegen Fortschritt ist, ist rückschrittlich, sondern dass zum Beispiel der Zusammenhang zwischen den Produktionsbedingungen von Technologie und dem, was dann rauskommt, dann auch eben auch Leute ermächtigt, über Technologie zu reden. Ne? Also dann hat man früher gesagt, ah, ich verstehe ja nichts von Machine Learning, aber jetzt wird halt klar, wenn die Leute sagen, wir können Machine Learning nur mit Amazon voranbringen, dann merkt man eben auch, welche Strukturen da Voraussetzungen sind für gewisse Technologien und dadurch können ganz andere Leute eine Stellung dazu beziehen und das haben sie auch gemacht, das finde ich ganz großartig. Ich glaube auch, der Protest hat schon dazu geführt, dass gewissermaßen Stellung genommen werden musste, dass die Vertreterinnen des Cyber Valleys wieder und wieder gesagt haben, hier wird keine Militärforschung stattfinden. Ich bin nach wie vor überzeugt, sie wird früher oder später stattfinden oder es werden da früher oder später militärische Produkte rauskommen. Es gibt die Vernetzung mit Rüstungsunternehmen und Rüstungsproduktion, aber da wird man sich schon ein bisschen mehr zurückhalten müssen. Es würde, meiner Meinung nach sind das Feigenblätter, aber es wurden immerhin solche Ethikinstitutionen da peripher eingebunden, was schon auch Reaktion auf den öffentlichen Druck war. Ich glaube, es hat auch in der Bevölkerung insgesamt ein Bewusstsein zugenommen, wie sozusagen eine Stadtentwicklung, die hier eben mit einer Technologieentwicklung verbunden ist, eine Stadtentwicklung sozusagen auch als anhand großer Konzepte sich auf die individuelle Lebenslage und Wohnsituation und Mieten und so auswirkt. Also ich sehe da schon eine Selbstermächtigung. Ich glaube jetzt, was vielleicht auch ein kleiner Erfolg bislang ist, wo man noch mehr Druck machen müsste, ist, dass eben die anderen wissenschaftlichen Disziplinen sich in Tübingen auch kritisch wieder verstärkt damit auseinandersetzen und solche Ansätze wie die soziale Konstruktion von Technologie hier in Tübingen auch wieder prominenter wird und bundesweit an den Universitäten, weil wir haben einfach so stark diesen Fortschrittsdiskurs, der suggeriert, dass immer so die eine Technologie zwangsläufig auf die nächste folgt und dass es also ein quasi theologischer also vorbestimmt. Und das ist eigentlich Konsens in allen möglichen Wissenschaften, dass Technologie eben sozial konstruiert ist. Also je nachdem, was wir für eine Gesellschaft haben, bringt die unterschiedliche Technologien hervor, die unterschiedliche Leute privilegiert und deprivilegiert oder diskriminiert. Da müssen wir auch, glaube ich, noch ein bisschen verstärktes Bewusstsein schaffen. Was ist, was in Tübingen ganz wenig wahrgenommen wird, aber die Kämpfe, die wir hier geführt haben, haben zu einer starken Vernetzung geführt. Es gibt ja bundesweit und international Proteste gegen einerseits Überwachungstechnologien, andererseits Unternehmen und Unternehmensmodelle wie Amazon. Und da findet gerade bundesweit eigentlich total viel Vernetzung statt oder auch kritische Informatikerinnen, die sich da auf unsere Kämpfe beziehen in anderen Städten. Da ist relativ viel passiert. Also außerhalb von Tübingen wird die Kritik oder wird die Auseinandersetzung, die wir hier geführt haben und führen, teilweise ziemlich stark wahrgenommen und daran auch wiederum angeknüpft. Also es wird jetzt zum Beispiel eine Vernetzung geben, bei einem Recht auf Stadtkonferenz, wo verschiedene Gruppen, die lokal gegen Amazon und die Folgen von Amazon-Ansiedlung für ihre Viertel oder Städte kämpfen und wo auch organisiert ist, dass Mitarbeiterinnen, streikende Mitarbeiterinnen oder arbeitskämpfende Mitarbeiterinnen von Amazon dabei sind und da eine Vernetzung bundesweit und darüber hinaus stattfinden wird. Das wird, glaube ich, ganz spannend.